SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer im Studio. Herzlich willkommen. Erst sind Hunderte, wenn nicht gar Tausende Pager der Hisbollah im Libanon explodiert, dann knapp 24 Stunden später Walkie-Talkies. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter. Wir blicken auf die aktuelle Lage im Libanon. Außerdem beschäftigt uns die Zinsentscheidung der Fed in den USA und wir blicken nach Brandenburg, wo am Wochenende ein neuer Landtag gewählt wird. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Über 2700 Verletzte, 12 Tote. Das war die Bilanz nach der massenhaften gleichzeitigen Explosion von Pagern im Libanon. Bis gestern erneut von massenhaften Explosionen aus der Hauptstadt Beirut berichtet wurde. Diesmal sollen es Walkie-Talkies gewesen sein, die, wie die Pager, von der Schiitenmiliz Hisbollah zur Kommunikation genutzt werden. Die Folge: 450 weitere verletzte Menschen und mindestens 20 Tote. Medienberichten bringen den israelischen Geheimdienst Mossad mit den Explosionen in Verbindung. Israel hat sich bisher zu keinem der Vorfälle geäußert, während die Hisbollah Vergeltung angekündigt hat. Mehr zur Lage im Libanon von Moritz Behrendt.
Die zweite Welle der Explosionen im Libanon war noch tödlicher als die erste. Dieses Mal waren es Walkie-Talkies, die in die Luft gegangen sind. Unter anderem bei einer Trauerfeier für einen am Dienstag getöteten Hisbollah-Kämpfer im Süden von Beirut. Explosionen gab es auch an weiteren Orten im Land, unter anderem in der Bekaa-Ebene im Osten, die weitgehend unter Kontrolle der schiitischen Hisbollah steht. Der Schock im Libanon sitzt tief. Die Zahl der Verletzten bringt die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen. Eine junge Ärztin am Mount Lebanon Hospital berichtete der Nachrichtenagentur Reuters über die Verwundeten, die im Minutentakt in ihr Krankenhaus eingeliefert wurden. Wir sahen junge Opfer und wir sahen sehr alte Opfer. Alle hatten die gleichen Wunden. Sie hatten amputierte Gliedmaßen, sie hatten offene Bäuche und Wunden im Gesicht. Für mich war es das erste Mal, dass ich solche Wunden gesehen habe. Wie der Iran mitteilte, wurden bereits Dutzende Verletzte aus dem Libanon ausgeflogen und in Krankenhäusern im Iran operiert. Erst die Pager, dann die Walkie-Talkies. Jetzt fragen sich viele Libanesen, was als nächstes kommt. Manche haben Angst, ihr Handy zu benutzen. Andere erzählen, dass sie das Babyphone in der Nacht aus Vorsicht ausgeschaltet haben. Experten in der arabischen Welt halten es für möglich, dass die Israel zugeschriebenen Explosionswellen eine Vorbereitung sind für einen größeren Angriff aus Israel auf die Hisbollah und den Libanon. Diese Angriffe zielten auf die Befehls- und Kommunikationsstrukturen der Hisbollah. Bei Kriegen und Militäroperationen ist dies häufig der Auftakt zu einer großen Militäroperation. So Ahmed al-Shahad, ein ägyptischer Politikwissenschaftler. Die vom Iran geförderte Hisbollah hatte schon nach den Pager-Explosionen Vergeltung angekündigt. Wie sehr sie dazu in der Lage ist, wenn wichtige Kommunikationsmittel ausgeschaltet sind, ist offen. Der Hisbollah nahestehende libanesische Militärexperte Munir Shehazeh geht davon aus, dass die Schiitenmiliz weiter über eine große Schlagkraft verfügt. Im Programm des Senders Al Jazeera sagte er: Hisbollah hat bereits seine Mitglieder angewiesen, alle elektronischen Kommunikationsmittel abzuschalten und sie durch andere Methoden zu ersetzen. Welche, das kann ich hier nicht offenlegen. Die Hisbollah ist bereit, auf die Angriffe zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu antworten. Am Nachmittag wird Hassan Nasrallah, der Anführer der Hisbollah, eine Rede halten. Bei den Pager-Attacken wurden Berichten zufolge auch mehrere seiner Leibwächter verletzt. Nasrallahs Ansprachen werden schon seit Jahren von einem geheimen Ort ausgestrahlt. Konkrete Ansagen zu Angriffsplänen enthalten sie in der Regel nicht.
Und auch in der gestrigen UN-Vollversammlung in New York war die aktuell weiter eskalierende Lage im Nahen Osten Thema. Nachdem der Internationale Gerichtshof die Besatzung der Palästinensergebiete im Juli für illegal erklärt hatte, hat die Vollversammlung nun eine Resolution verabschiedet. Sie soll den Druck auf Israel erhöhen, sich aus den Gebieten zurückzuziehen, berichtet Charlotte Voss aus dem ARD-Studio New York.
Das Votum der UN-Generalversammlung zeigt ein isoliertes Israel. Mit 124 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 43 Enthaltungen hat das Gremium die Resolution der Palästinenser angenommen. Das Dokument bezieht sich auf ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Dieser hatte im Juli die fortdauernde israelische Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten als unrechtmäßig eingestuft. Mit der nicht bindenden Resolution wird Israel nun aufgefordert, sich innerhalb von 12 Monaten zurückzuziehen. Außerdem sollen sämtliche israelische Streitkräfte abgezogen und die israelischen Siedler evakuiert werden. Im Vorfeld der Abstimmung hatte der palästinensische UN-Vertreter Riad Mansour über sein Volk gesagt:
They want to be to be Palestinians.
Sie wollen Palästinenser sein, sie wollen einfach sie selbst sein, weder Helden noch Opfer, einfach nur Menschen mit den einfachsten Träumen und den größten Sehnsüchten, in Würde, in Frieden und in Sicherheit in ihrem Heimatland zu leben. Das der Resolution zugrunde liegende Gutachten war bereits Ende 2022 beauftragt worden und somit lange vor dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, der derzeit für viel Leid in Gaza, aber auch in Israel sorgt. Auslöser war der Angriff der Hamas auf Israel vergangenen Oktober, was dessen UN-Botschafter Danny Dannen erneut betonte. Seit dem 7. Oktober hat diese Versammlung zwei Resolutionen zu diesem Thema verabschiedet. Bislang wurde kein einziges Wort über die Hamas und kaum ein Wort über die Geiseln verloren. Diejenigen, die sich an diesem Zirkus beteiligen, sind nicht nur Zuschauer, sie sind Teilnehmer, Ermöglicher, Kollaborateure.
Enablers, Collaborators.
Im Zuge des Sechstagekrieges hatte Israel 1967 das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen besetzt. Letzteren hat es vor Jahren geräumt. Viele Staaten verurteilen den Status quo als völkerrechtswidrig und halten ihn auch für hinderlich auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung mit einem unabhängigen Palästinenserstaat neben einem Staat Israel. In diese Richtung argumentierte auch Linda Thomas-Greenfield, UN-Botschafterin der USA, der Schutzmacht Israels. Auch wenn Washington die Siedlungspolitik ablehne und Israel trotz dessen Recht auf Selbstverteidigung für das Leid der Zivilisten in Gaza verurteile, das Urteil des IGH werde zu einseitig ausgelegt, führte die erfahrene US-Diplomatin aus und votierte mit Nein. Dieser Resolutionsvorschlag geht von der falschen Vorstellung aus, dass die Verabschiedung eines Textes hier in New York irgendwie eine der komplexesten und hartnäckigsten diplomatischen Herausforderungen unserer Zeit lösen kann. Weitere Inhalte der Resolution sind: Israel soll keine Waffen mehr bekommen, die in den besetzten palästinensischen Gebieten eingesetzt werden könnten, und die Einfuhr von Produkten aus jüdischen Siedlungen soll gestoppt werden. Der Text hatte im Vorfeld für viel Diskussionen gesorgt, zumal er sehr umfangreich ist und vergleichsweise kurzfristig eingereicht worden war. Deutschland hat sich, ebenso wie Österreich, enthalten. Berlins Vertreter Michael Geisler sagte zur Begründung: Wir hätten uns gewünscht, dass sich die Resolution stärker an den Schlussfolgerungen des IGH orientiert, doch sie geht weit über den Rahmen des Gutachtens hinaus. Statt unrealistischer Fristen hätte man besser auf direkte Gespräche zur Konfliktlösung gesetzt. Es wird auch nicht deutlich gemacht, dass das Gutachten des IGH nicht für Ereignisse nach dem 7. Oktober 2023 gilt. Der brutale Terroranschlag der Hamas, die Geiselnahme und die israelische Reaktion seither. Kommende Woche steht das jährliche Treffen der Staats- und Regierungschefs am UN-Sitz in New York an. Dann sollen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am selben Tag in der Generalversammlung sprechen.
Im Zuge dieser immer weiter eskalierenden Situation im Nahen Osten rückt auch immer mehr die Frage in den Mittelpunkt: Wie sieht es mit den Waffendeals zwischen Deutschland und Israel aus? Deutschland zählt zu den wichtigsten Waffenlieferanten für Israel. Hauptstadtkorrespondent Gabor Halasch hat sich damit beschäftigt und ist zuerst der Frage nachgegangen, in welchem Umfang Deutschland Waffen nach Israel liefert.
Deutschland ist nach den USA einer der wichtigsten Waffenlieferanten für Israel. Im vergangenen Jahr genehmigte die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von 326,5 Millionen Euro. Das sind, um das mal ins Verhältnis zu setzen, 10-mal mehr als ein Jahr zuvor. Also wir sehen, da gab es einen deutlichen Anstieg. Die meisten dieser Exporte wurden nach dem 7. Oktober, also dem Terrorangriff der Hamas, genehmigt, denn da wurden Anträge für Exporte nach Israel besonders schnell bearbeitet. Aber was wir auch sehen, in diesem Jahr gibt es ein völlig anderes Bild. Bis Mitte August wurden Exporte nur im Wert von 14,5 Millionen Euro genehmigt. Also die Zahl ist deutlich gesunken.
Und nicht nur die Summen sind da interessant. Wichtig ist natürlich auch, was genau wird da eigentlich nach Israel geliefert?
Deutschland liefert auch Kriegswaffen nach Israel. Das können zum Beispiel Panzerabwehrwaffen sein oder auch Munition. Und in der Vergangenheit hat Israel auch U-Boote in Deutschland bestellt. Aber die Bundesregierung betont, seit dem 7. Oktober war nur ein sehr kleiner Teil der genehmigten Rüstungsexporte nach Israel Kriegswaffen. Der übergroße Teil fiel in eine andere Kategorie. Das waren zum Beispiel Helme, Schutzwesten oder auch Kommunikationsmittel.
Mit Blick auf die weitere Eskalation und auch die Vorwürfe gegen Israel, sich nicht ans Völkerrecht im Gazastreifen zu halten, bleibt dann die Frage, wird von deutscher Seite über einen Exportstopp nachgedacht?
Nein, es gibt keinen Exportstopp, sagt die Bundesregierung, sondern es wird im Einzelfall entschieden und da wird dann auch die Lage vor Ort einbezogen, also die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Genehmigen muss die Waffenexporte der Bundessicherheitsrat und da sitzt zum Beispiel das Wirtschaftsministerium drin. Und der Minister Robert Habeck sagt, er würde sehr, sehr genau differenzieren. Maritime Systeme oder Luftabwehr würden schnell genehmigt und anders sehe es dann bei Systemen aus, die im Gazastreifen zum Einsatz kämen. Denn da besteht, so sagt es Robert Habeck, zumindest der Verdacht, dass Israel Völkerrecht missachtet.
Informationen zu den deutschen Waffenlieferungen nach Israel von Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallasch. Wir kommen zum nächsten Konflikt, dem Ukraine-Krieg. Die Bilder des explodierenden Munitionslagers im russischen Toropest, die im Internet zu sehen waren, waren durchaus spektakulär. Minutenlang waren riesige Feuersäulen sichtbar, die Detonationen kilometerweit zu hören und auch zu spüren. Ein ukrainischer Drohnenangriff soll dafür verantwortlich gewesen sein. In Russland bemüht man sich, das Ereignis ganz klar runterzuspielen. Denn nach russischer Lesart hat es diesen Drohnenangriff nie gegeben. Aus Moskau, Frank Eschmann.
Die offizielle Version der staatlichen Nachrichtenagentur TASS lautet auch heute so. Aufgrund des Absturzes von Drohnentrümmern in Tarapez brach ein Feuer aus. Zwar berichteten gestern auch russische Nachrichtenseiten von einer Explosion am frühen Morgen, die habe für messbare Erdbebenschockwellen gesorgt. In sozialen Medien war umgehend vom Treffer eines Munitionslagers die Rede. Aber das wurde nie offiziell. Auch nicht, als der herbeigeeilte Gouverneur der Region einige Stunden später vor die Mikrofone trat und erklärte, während des Drohnenangriffes auf Russland sei die Flugabwehr im Einsatz gewesen, die Drohnen abgeschossen worden und dann sei es zum Brand gekommen. Nur, während Gouverneur Rudenia dies sagte, waren im Hintergrund klar und deutlich weitere Explosionsgeräusche zu hören. Anwohner posteten gestern früh und am Vormittag Videos massiver Explosionen und riesiger Rauchwolken. Aber soll es das nie gegeben haben? Jedenfalls folgte umgehend das erste Verbot. Per Textnachricht von der Stadtverwaltung auf das Handy. Wer Fotos und Videos vom Brand veröffentliche, schade der Sicherheit, handle auf der Seite des Feindes, das werde strafrechtliche Konsequenzen haben. Und ein zweites Verbot wurde verfügt. Auch das passt nicht zum einfachen Brand nach abstürzenden Trümmerteilen einer Drohne. Die Wälder im Bezirk Tarapez dürfen zunächst bis zum 1. Oktober nicht mehr betreten oder befahren werden, aus Sicherheitsgründen. Immerhin, dass es in Tarapez ein großes Munitionsdepot gibt, das zeigen Berichte aus dem Sommer 2018, die seit gestern in Telegram-Kanälen wiederholt werden. Hier vom Armeesender Zvezda TV. Der stellvertretende Verteidigungsminister Bulgakov sprach bei seiner Ankunft auf der Baustelle in Tarapez, ein moderner betonierter Lagerkomplex werde es ermöglichen, Raketen und Munition sicher zu lagern. Dann lobte der damalige Vizeverteidigungsminister auch die Unterkünfte für 200 Militärs. Er selber wurde Mitte Juli festgenommen und sitzt seither wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft. Und so schrieb einer der russischen Militärblogger empört, unsere wichtigste Verteidigung ist der Schutz vor korrupten Beamten, Dieben und Narren im Verteidigungsministerium. Dann sind auch unsere Lager wirklich sicher. Zwar zeigen inzwischen Satellitenaufnahmen dicke Rauchwolken über dem Gelände des Munitionslagers von Tarapez, in den staatlichen Medien aber weiterhin keine Silbe darüber. Ein russischer Militärblogger kommentierte sarkastisch, wenn wir der offiziellen Version von Drohnentrümmern über dem Depot bei Tarapez glauben, können Sie sich ausmalen, was im Fall eines direkten Drohnentreffers passiert wäre?
Wir kommen in die USA. Nur wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl hat die US-Notenbank Fed erstmals seit März 2020 den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Fed hat damit auf die sinkende Inflation in den USA reagiert und will gleichzeitig den Arbeitsmarkt stärken. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump unterstellte der Fed, eine Zinssenkung so kurz vor der Wahl sei ein Wahlkampfgeschenk für die Demokraten. Aus Washington, Claudia Sache.
The Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point.
Gleich um einen halben Prozentpunkt senkten die Notenbanker den Leitzins. Viele Analysten hatten nicht mit einem so großen Zinsschritt gerechnet. Die Gründe dafür lägen auf der Hand, so Fed-Chef Jerome Powell.
The labor market has cooled from its formerly overheated state. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to an estimated 2.2%. As of August.
Der Arbeitsmarkt hat sich abgekühlt. Die Inflation ist beträchtlich gesunken, von 7% auf geschätzte 2,2% im August, sagte Powell. Noch im Juni und Juli hatte die Inflationsrate bei 2,5% gelegen. Doch nun nähert sie sich der von der Fed angepeilten Zielmarke von 2%.
The goal is to have inflation move down to 2% on a sustainable basis.
Die Fed will mit ihrer Entscheidung auch die Wirtschaft stabilisieren. Niedrigere Leitzinsen machen Kredite billiger und kurbeln damit die Konjunktur an. Denn günstigere Kredite fördern Konsum und Investitionen und schaffen somit Arbeitsplätze. Zuletzt erreichte die Arbeitslosenrate in den USA mit 4,2% den höchsten Stand seit 3 Jahren.
The US economy is in good shape. It's growing at a solid pace. Inflation is coming down. The labor market is in a strong pace. We want to keep it there.
Die US-Wirtschaft ist in einem guten Zustand. Sie wächst in einem soliden Tempo. Die Inflation sinkt. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich gut. Das wollen wir beibehalten, betonte Jerome Powell. Für viele US-Wähler dürfte das eine gute Botschaft sein. Auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris erklärte, die Fed-Entscheidung sei eine willkommene Nachricht für die Amerikaner, die die Hauptlast der hohen Preise zu tragen haben. Tatsächlich sind Wirtschaft und die hohen Wohnraum- und Lebensmittelpreise die wichtigsten Themen im derzeitigen Wahlkampf. Kein Wunder, dass Donald Trump immer wieder mit Nachdruck gefordert hat, die Zinsen nicht vor der Wahl zu senken. Trump sagte gestern am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in New York, dass die Wirtschaft entweder sehr schlecht sein müsse oder die Notenbank politische Spielchen treibe.
The economy would be very bad or they're playing politics, one or the other, but it was a big cut.
David Wessel, Finanzmarktexperte bei der Denkfabrik Brookings Institution, sagte im Fernsehsender PBS, das sei unvermeidbar gewesen.
This was inevitable. Whatever they did,
was auch immer die Fed tut, ihr wird immer vorgeworfen, dass sie versucht, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Wenn sie zu wenig getan hätte, hätten die Demokraten gesagt, ihr haltet euch wegen der Wahl zurück. Auch Fed-Chef Jerome Powell wies die Vorwürfe von sich. Er betonte, die US-Notenbank sei politisch unabhängig.
We do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing.
Wir machen unsere Arbeit im Dienste aller Amerikaner und nicht für irgendwelche Politiker, für irgendeine politische Figur oder Sache.
Damit ist es 12.48 Uhr in der SR-Infobilanz am Mittag. Zeit für die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
Der Ampelstreit um das Tariftreuegesetz verschärft sich. SPD-Chefin Esken geht auf Konfrontation zum FDP-geführten Finanzministerium. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Gesetz werde kommen. Es sei nicht klug, es aus falsch verstandener Wirtschaftsfreundlichkeit aufhalten zu wollen. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, FDP und Grüne vereinbart, dass sich Firmen, die für den Bund arbeiten, an Tarifverträge halten sollen. Ein Entwurf des Bundesarbeitsministeriums ist fertig. Das Finanzministerium fordert aber zuerst bürokratische Entlastungen für die Unternehmen, bevor das Gesetz eingeführt wird. Der Automarkt in der Europäischen Union ist im vergangenen Monat eingebrochen. Wie der Europäische Herstellerverband ACEA mitteilte, sank die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge im Vergleich zum August 2023 um mehr als 18%. In Deutschland gingen die Verkäufe sogar um 28% zurück. Massiv sank der Absatz reiner Elektroautos. Gründe für die Entwicklung sind das Auslaufen staatlicher Förderungen sowie die Kaufzurückhaltung der Kunden. Der Herstellerverband fordert Entlastungsmaßnahmen von der EU, zum Beispiel eine Überprüfung der CO2-Vorschriften für Pkw und Nutzfahrzeuge. Nach den Niederlanden will auch Ungarn versuchen, aus den Asylregeln der EU auszusteigen. Ungarns Europaminister hat angekündigt, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Zur Begründung schrieb er auf X, gegen illegale Migration sei hartes Vorgehen nötig. Die rechtspopulistische Regierung in Ungarn streitet wegen der Migrationspolitik seit Jahren mit der EU-Kommission. Einer Asylausnahme müssten allerdings alle 27 EU-Staaten zustimmen. Im Arbeitskampf beim Zweibrücker Kranbauer Tadano hat es heute eine weitere Aktion der Beschäftigten gegeben. Zwischen 9 und 10 Uhr haben die Beschäftigten laut Industriegewerkschaft Metall eine Menschenkette gebildet. Diese ging rund 700 Meter vom Werk in der Dinglerstraße bis zum Rathaus. Etwa 1000 Mitarbeiter des Kranbauers befinden sich aktuell in einem unbefristeten Streik. Sie protestieren gegen die angekündigte Schließung des Tadano-Werks auf dem Flughafengelände. Ein Abschnitt der A620 wird am Wochenende voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist die Strecke zwischen Wattgassen und Völklingen-Werden in Fahrtrichtung Saarbrücken betroffen. Dort müssten akute Fahrbahnschäden behoben werden. Weil die Straße an der Stelle so schmal ist, gibt es laut Autobahn GmbH keine andere Lösung. Die Umleitung wird ausgeschildert.
Seit Tagen stellt sich die Hochwasserlage in den deutschen Nachbarländern besonders dramatisch dar. In Polen hat sich die Flut jetzt nach Breslau vorgearbeitet. Von dort berichtet Patricia Werner.
In den Hochwassergebieten im Süden Polens hat die Flutwelle in der Nacht die Großstadt Wrocław-Breslau an der Oder erreicht. Einsatzkräfte, aber auch Anwohner verstärken kontinuierlich die Dämme vor Ort. Noch ist kein Wasser durchgedrungen. Der Bürgermeister der Stadt, Sutryk, sagte, die Flutwelle ist flacher als zuvor erwartet, aber sie wird länger andauern. Das bedeutet, dass die Dämme und Deiche über einen längeren Zeitraum mit Wasser geflutet werden. Bislang ist die Situation aber nicht alarmierend. Am Nachmittag will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Polen reisen, um sich ein Bild von den Flutschäden zu machen. In Breslau erwartet der polnische Premierminister Tusk neben von der Leyen auch mehrere Regierungschefs der Nachbarländer, die vom Hochwasser betroffen sind. Österreichs Kanzler Nehammer sowie die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens Fico und Fiala. Es wird davon ausgegangen, dass die Regierungschefs von der Europäischen Union um Finanzhilfen bitten werden, und zwar in Form eines Hochwasserfonds. Das gesamte Ausmaß der Schäden in den betroffenen Ländern ist noch nicht bekannt, aber allein in Polen rechnet die Regierung bislang mit Schäden im zweistelligen Milliardenbereich. In den Hochwassergebieten von Polen und den Nachbarländern sind seit Freitag mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.
Viele Jahre lang galt bei Unternehmen ein ungeschriebenes Gesetz. Man äußert sich nicht zu Parteien, schon erst recht nicht im Wahlkampf. Seit den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist das anders. Warnungen vor der AfD wurden da laut. Am Sonntag wird in Brandenburg gewählt und auch dort melden sich Unternehmer zur AfD zu Wort. Ralf Geißler hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Schraubenkönig Reinhold Wirth war einer der Ersten. In einem Brief an seine 25.000 deutschen Beschäftigten mahnte der Unternehmer im Frühjahr, aus Unmut über die Ampelregierung AfD zu wählen, sei zu wenig. Später riet der Händler Edeka von Stimmen für die AfD ab und Colette Bosion, Bauunternehmerin und Chefin der Familienunternehmer in Thüringen, erzählte nach der Landtagswahl, welche Koalition sie, Zitat, absolut ausschließen würde, eine mit der AfD.
Wir haben einen Fachkräftemangel und den gilt es an dem Punkt mit strukturierter Zuwanderung auch zu steuern. Das kann ich mir unter der AfD im besten Willen nicht vorstellen.
Doch ist es klug, sich als Unternehmer so festzulegen? Immerhin wählen 30% der Ostdeutschen die AfD. Gernot Barth ist Konfliktmanager und Wissenschaftler an der privaten Steinbeis-Hochschule. Er rät Unternehmern ab, zur AfD Stellung zu beziehen.
Damit spaltet man die Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass man Menschen gewinnt, indem man gegen sie argumentiert. Es ist eher eine Selbstvergewisserung. Wir sind die Guten. Ist okay, aber es führt nicht dazu, einen Zusammenhalt zu produzieren.
Nun ist es nicht Aufgabe von Unternehmern, Zusammenhalt zu schaffen, sondern Waren oder Dienstleistungen zu verkaufen. Schraubenkönig Wirth räumte ein, dass er nach seiner AfD-Kritik an Umsatz eingebüßt habe. Warum sich manche Unternehmer trotzdem gegen die AfD positionieren, erklärt der Wissenschaftler Matthias Diemeyer mit der nationalen Wirtschaftspolitik der Partei.
Die Zukunft der exportorientierten Industrie hängt an den freien Märkten, am Freihandel in Europa, am Euro auch. Das zweite ist das intrinsische Engagement für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Mancher Unternehmer, sagt Diemeyer, könne nicht anders, als sich gegen die AfD zu stellen, denn auch ein Firmenchef sei ein Bürger. Tatsächlich gab in einer Befragung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft jeder zweite westdeutsche Unternehmer an, sich im Betrieb oder öffentlich schon einmal aktiv gegen die AfD positioniert zu haben. In Ostdeutschland sagte das in der Befragung jeder Dritte. Als AfD-Anhänger bekannten sich 5% der Unternehmer.
Diese zunehmende Politisierung und auch die Radikalisierung in den Migrationsfragen und in der Debatte, die wird bleiben. Und entsprechend würde ich auch erwarten, dass das politisierte Unternehmertum so bleibt und dass weiterhin viele hier Positionen beziehen, dass auch der gesellschaftliche Druck sehr hoch bleibt, dies zu tun.
Bei Konfliktforscher Barth sorgt diese Entwicklung für Stirnrunzeln. Er befürchtet, dass Unternehmer die politischen Gräben vertiefen.
Wenn ich über Unternehmen berate, würde ich immer sagen, werben Sie für Werte, für die Sie stehen. Das tut Ihrem Unternehmen gut. Wenn Sie sich in das Parteiensystem einmischen, hätte ich die Hypothese, dass es Ihrem Unternehmen nicht gut tut.
Man könne als Unternehmer ja für Respekt und Weltoffenheit werben, sagt Barth. Diese Strategie wählte der Jenoptik-Konzern. In seiner Plakatkampagne vor den Landtagswahlen tauchte das Wort AfD nicht auf. Trotzdem wurde die Kampagne von vielen als Warnung vor der AfD verstanden. Denn das gehört zur Wahrheit dazu. Wenn man einen Elefanten in den Raum stellt, ohne ihn zu benennen, tun das in einer polarisierten Gesellschaft dann eben andere.
Und dann fehlt uns noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt heute trocken und warm bei bis zu 25 Grad. Morgen wird es ebenfalls sonnig, wie auch am Samstag beide Male maximal 24 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Florian Mayer. Weiter geht's hier mit den Kommentaren der Auslandspresse. Und danach übernimmt Chris Ignazi mit dem SR2-Nachmittag. Dabei ganz viel Vergnügen. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die Explosionen von Kommunikationsgeräten im Libanon sind Hauptthema der internationalen Kommentare. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt: Die Operation stellt einen Paukenschlag und einen Erfolg für Israel dar, dessen Geheimdienste es nicht geschafft hatten, den terroristischen Überfall auf Israel aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 zu verhindern, der den Krieg auslöste. Die große Frage ist, ob diese ausgeklügelte Operation die Gefahr einer Eskalation erhöhen wird, was die internationale Gemeinschaft und auch die an dem Konflikt beteiligten Mächte bisher vermieden haben. Der englische Guardian bezeichnet die Sprengungen der Geräte als unverhältnismäßig. Diese Angriffe waren nicht chirurgisch oder eine gezielte Antiterroroperation. Die Pager-Bomben zielten eindeutig auch auf Zivilisten ab, Diplomaten und Politiker, die nicht direkt an den Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah beteiligt waren. Solche unverhältnismäßigen und offenbar illegalen Angriffe sind nicht nur beispiellos, sie könnten auch zur Normalität werden. Wenn das geschieht, wird anderen Staaten die Tür geöffnet, um die Gesetze des Krieges auf tödliche Weise auszuweiten. Die italienische Zeitung La Repubblica meint, der Konflikt im Nahen Osten ähnele einer Schachpartie. Der Iran hat die Partie mit einem unbestreitbar geschickten Zug begonnen. Er belagert Israel mit paramilitärischen Organisationen wie der palästinensischen Hamas und der libanesischen Hisbollah. Der heutige Konflikt ist eine andere Herausforderung als 1948, als Israel nach Ausrufung des jüdischen Staates von den Armeen fünf arabischer Nationen angegriffen wurde und auch als in den nachfolgenden Kriegen. Doch Israel reagiert mit einer Reihe von Maßnahmen. Da es nicht in der Lage ist, die paramilitärischen Organisationen zu zerstören, vernichtet es deren Anführer und einzelne Mitglieder. Der Kommentator der dänischen Zeitung Information befasst sich mit der Situation der Frauen im Iran und kritisiert, der zweite Jahrestag des Todes der 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der iranischen Moralpolizei wäre im aktuellen Medienlärm überhört worden. Demonstrationen unter der Parole »Frau, Leben, Freiheit«, die vom Mord an der kurdisch-iranischen Frau ausgelöst worden waren, sind abgelöst worden von Hungerstreiks in Gefängnissen, einzelnen Protesten und erhöhter Kontrolle durch die Sittenpolizei, die zurück auf der Straße ist, mit einer neuen Kampagne namens »Plan für das Licht«, die sich gegen Frauen richtet, die das Tragen des obligatorischen Kopftuchs vernachlässigen. Der UN-Menschenrechtsrat berichtet, dass der sogenannte Plan für das Licht für Frauen noch zu stärkerer Verletzung ihrer Menschenrechte geführt hat. Alles ist also beim Alten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.